Jedes Mal, wenn Leute auf mich zukommen und mir dann schlechte Dinge erzählen über Menschen und ich habe vorher gesehen, dass sie aber mit diesen Menschen total cool umgehen und sich das überhaupt gar nicht anmerken lassen, dass sie ein Thema haben mit der Person, bin ich vorsichtig. Also da denke ich mir auch mal, okay, du bist eine Person, du drehst dich jetzt auch um und erzählst auch gleich irgendwas über mich.
Sondern es gibt ja auch Mitarbeiter, wo ich sagen würde, da tut mir auch die Führungskraft leid oder da finde ich es auch ultra herausfordernd, mit solchen Menschen umzugehen.
Häufig verhalten sich ja Personen gar nicht so, weil sie lazy sind, sondern weil sie das vielleicht von einem ehemaligen Vorgesetzten gewöhnt sind, dass sie gar nicht eigenständig denken durften.
Ich kann denen aber nicht so eine Grenze setzen oder ich will die nicht verschrecken, sondern ich gehe da ein bisschen softer ran und genau die brauchen aber genau diese Grenzen und dann ist für mich das Letzte kündigen.
Hallo und herzlich willkommen bei To Be Honest, der Podcast, in dem wir jede Woche über spannende Business- und Karriereaufträge sprechen. Mein Name ist Anahita Esmelzadeh und ich sitze hier wie immer mit meiner wundervollen Co-Host Svanja Almers.
Und wir senden heute live aus Annas Keller.
Ja.
Denn die Münchner Hitze hat sie in den Keller vertrieben. Wenn ich hier noch langarmlich angezogen in Hamburg sitze, da macht sich natürlich das Nord-Süd-Gefälle wieder etwas bemerkbar im Wetter.
Boah, also bei mir im ersten Stock ist es echt nicht auszuhalten. Ich glaube, da hat es 45 Grad oder so. Ich habe vergessen, heute früh zu lüften. Und in der Konsequenz ist es so unfassbar warm. Und hier im Keller geht es jetzt einigermaßen. Ja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein könnte, langärmlich irgendwo zu sitzen.
Wenn du in Hamburg wärst, könntest du es dir vorstellen. Aber wir haben ja jetzt den 26.8., und ich glaube, das ist Zeit, es nochmal zu genießen. Also speichere das in dir ab, diese Hitze. Denn der Herbst klopft langsam, aber sicher an die Tür. Und solange er noch nicht da ist, ich halte die Tür für mich auch noch fest zu. Und solange er noch nicht da ist, finde ich es irgendwie ja auch ganz schön, wenn man noch im T-Shirt raus kann und so weiter.
Ja, aber ich finde, also ich sag's dir ja auch immer, ich habe immer so eine Range, die für mich funktioniert. Und
ja,
das ist
weiß.
So alles von 26 bis 28 Grad oder so. Und das ist einfach, also ich glaube, in München hat es jetzt heute 34, 35 Grad oder so. Und in diesem Haus hat es 45. Und das ist einfach viel zu heiß. Also dafür bin ich einfach nicht ausgelegt.
Ja.
Also komisch.
Und gleichzeitig gucke ich auf die Winterjacken hinter dir, die da hängen. Die kommen wieder. Ziehst du die dann auch ab 15 Grad eine Winterjacke an, weil sie dann zu kalt ist?
Ich bin tatsächlich so. Also ab 15 Grad habe ich meine Winterjacke an.
Sehr gut. Okay, und sie wartet, ich sehe sie.
Ja,
insofern.
Das heißt, ich habe die so ab Oktober bis März habe ich meine Winterjacke an.
Sehr gut. Gibt es sonst was Neues aus deinem Leben, außer Hitze im Haus und wartenden Winterjacken?
War eigentlich nicht viel, ehrlich gesagt. Also eigentlich alles ziemlich. Ich habe, glaube ich, seit 4 Wochen nichts auf LinkedIn gepostet.
Ich muss mal jetzt
mein LinkedIn-Game wieder so ein bisschen upleveln oder mal wieder starten. Ich muss sagen, ich habe es einfach auch jetzt nicht gefühlt die letzten Wochen. Ne? Mhm. Und war da auch viel am Kränkeln. Dann ging es mir immer wieder nicht gut. Und ich finde, das ist wie Sport. Also sobald du aus dieser Routine draus fliegst, ist es auch so schwer, wieder reinzukommen. Und ich muss auch sagen, dass zusätzlich, ich mag ja dieses LinkedIn-Bashing eigentlich nicht so, aber mein Feed langweilt mich momentan auch unfassbar. Also ich finde, diese Plattform ist einfach so öde geworden und so hohl. Also ich weiß nicht, ob es die vielleicht schon immer war und dass auch Menschen über uns den Content gesagt haben, maybe, ne? Also kann gut sein. Aber ich habe echt das Gefühl, es ist nochmal viel schlimmer geworden in den letzten Monaten, 1-2 Jahren.
Ich kann das gar nicht genau sagen. Also ich habe ja auch durch meinen Urlaub bedingt eine längere LinkedIn-Pause eingelegt, wo ich auch gemerkt habe, dass mir das echt gut getan hat, auch wenn ich im Urlaub manchmal gedacht habe, oh, müsste ich nicht irgendwas machen und so und das auch wichtig finde. Also zumindest in Bezug auf unseren Podcast, da auch die Leute wissen zu lassen, dass wir eine neue Folge haben und zu welchem Thema. Für mich hätte ich eher das Gefühl, dass LinkedIn langweiliger geworden ist, weil ich so viele, weil du gefühlt einfach alles schon gesehen hast und immer weißt, okay, jetzt gibt es irgendwie die Trendwelle und jetzt kommt die nächste und jetzt wird da und da nochmal drüber gesprochen. Ich bin ja auch nicht so ein unfassbarer KI-Enthusiast und ich finde, dass ChatGPT sehr bei vielen sehr fleißig mitschreibt, macht es auch nicht spannender oder individueller. Das ist gerade so mein Take, aber eigentlich hoffe ich, dass ich zum Herbst wieder auch ein bisschen mehr Freude daran habe, weil wir haben ja auch schon gute Zeit mit LinkedIn verbracht und da will ich es noch nicht aufgeben.
Und wir verdanken der Plattform ja auch sehr, sehr viel. Das muss man ja auch sagen.
Ja. Und ich muss auch fairerweise sagen, das Thema, über das wir heute reden, ist ein Thema, über das ich vor ein paar Monaten mal einen Post gemacht habe, der ganz schön viel Reaktionen bekommen hat. Und zwar geht es nicht um das Thema Führungskräfte-Bashing, weil das wäre ja No-Brainer. Das gibt ja immer ganz, ganz viel Response, wenn man über Führungskräfte schlecht redet oder sagt, was die alles falsch machen oder wie die sein müssten. Sondern ich habe da mal die andere Seite beleuchtet, nämlich Mitarbeitende. Denn es ist ja nicht so, wie man es vielleicht märchenmäßig in einer klaren Welt von gut und schlecht immer gerne hätte und erzählen würde, die böse Führungskraft, der arme Mitarbeitende, sondern es gibt ja auch Mitarbeiter, wo ich sagen würde, da tut mir auch die Führungskraft leid oder da finde ich es auch ultra herausfordernd, mit solchen Menschen umzugehen, denn auch Mitarbeitende sind nicht per se immer Engel. Und wir wollen uns heute einmal die Red Flags bei Mitarbeitenden anschauen und natürlich auch darüber sprechen, wie kann man damit umgehen. Und ich freue mich besonders, dass wir später auch eine direkte Frage dazu bekommen haben, zu dem Thema, auf die wir eingehen wollen. Aber jetzt vielleicht mal zum Einstieg. Anna, was ist so das allererste, was dir in den Kopf kommt, wenn du sagst so, was sind Eigenschaften, die du bei deinen Mitarbeitenden, frühere oder existierende, besonders herausfordernd für dich als Führungskraft findest, die für dich vielleicht auch eben wirklich den Titel Red Flag verdient haben? Mhm. Und start vielleicht mal mit der ersten und vielleicht hast du auch ein ganz konkretes Beispiel.
Also für mich ist das tatsächlich fehlendes Growth Mindset. Also so ein Mindset so, ja, oh nee, das ist jetzt neu, da habe ich jetzt keine Lust, das kann ich alles nicht, alles ist blöd, jetzt haben sich Dinge schon wieder geändert. Also fehlende Eigenverantwortung, würde ich sagen. Also ich finde es total wichtig, dass man nicht in so eine toxische Positivität abdriftet und dass es auch innerhalb vom Team anerkannt wird und möglich ist, Kritik zu äußern, sich auch mal zu beschweren. Also ich finde auch, kollektiv zu jammern verbindet ja auch. Aber Menschen, die immer nur sehen, was nicht geht und immer nur den Fokus auf das richten, wieso sie etwas nicht hinbekommen, das ist das, was mich persönlich immer total ermüdet, muss ich sagen. Also sei es, ob das jetzt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen sind oder Kollegen, Kolleginnen.
Ich denke ja gerade drüber nach. Wir haben ja auch viel so über das Thema Veränderung in einer Folge gesprochen, die wir vor ein paar Wochen hatten. Und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es so ganz oft ja auch damit zusammenhängt, wie wurde man sozialisiert. Also so Growth Mindset ist ja leider auch nicht jedem so per se von zu Hause gegeben. Deshalb sind natürlich einige Menschen auch so sozialisiert, dass sie wirklich auch eher auf den Fehler gucken. Oder das geht jetzt viel zu weit im Detail, aber es gibt ja auch unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale und es gibt Menschen, und dazu gehöre ich auch, denen einfach sehr viel schneller auffällt, was noch nicht funktioniert, weshalb ich ja auch mich für den Job der Beraterin entschieden habe, weil mich die Leute ja nicht holen, damit ich da cheerleade, sondern damit ich sage, okay, das und das ist noch nicht richtig. Aber ich bin bei dir, wenn die Motivation aus einem inneren Wunsch der Arbeitsvermeidung kommt, dann finde ich das total schwierig und ich erlebe, und das finde ich auch sehr schwer, wenn Menschen dann auch so Projekte für alle blockieren. Also wenn ein Mitarbeiter in seinem Arbeitsbereich das hat, dann finde ich das schon schlimm genug. Aber das wäre für mich als Führungsperson noch einfacher oder klarer zu handeln. Aber wenn du so Leute an so Schnittstellen sitzen hast und du willst irgendwie ein Projekt machen, die vermeiden um des Vermeiden Willens oder weil sie einfach keinen Bock haben, irgendwas zu machen, was mehr als Dienst nach Vorschrift ist. Und alle dann drunter leiden müssen.
auf jeden Fall. Was ich auch noch schlimm finde, sind so Lästerbacken. Mhm. Also Menschen, die wirklich nur ihren Hauptfokus darauf haben, zu intrigieren, Gerüchte in die Welt zu setzen, Leute gegeneinander aufzuhetzen, anderen Menschen irgendwas anzudichten. Also das finde ich, das gibt es ja auch im Privaten. Ne? Mhm. Aber das finde ich im Berufsleben auch ganz, ganz schlimm. Also jedes Mal, wenn Leute auf mich zukommen und mir dann schlechte Dinge erzählen über Menschen, und ich habe vorher gesehen, dass die aber mit diesen Menschen total cool umgehen, mhm, und sich das überhaupt gar nicht anmerken lassen, dass sie ein Thema haben mit der Person, bin ich vorsichtig. Ja. Also da denke ich mir auch mal, okay, du bist eine Person, du drehst dich jetzt auch um und erzählst auch gleich irgendwas über mich.
Total. Ich habe das mal in einem Team gehabt, mit dem ich gearbeitet habe. Das war auch so, wenn ich sagen würde, was war das schwierigste Team, mit dem ich jemals arbeiten musste, dann war es das. Da war es ganz oft so, dass die aber wirklich in alle Richtungen übereinander hergezogen haben. Also dann gab es immer noch mal, so ähnlich wie beim Sommerhaus der Stars, kurzzeitige Allianzen, wo dann welche besonders eng mit anderen gesprochen haben, aber nur, um sich irgendwie über die jeweils anderen aufzuregen und alles Schlechte an denen zu finden. Das hat man teilweise so richtig auch bei Remote-Workshops gesehen, weil da sind ja alle mit einer Kachel auf dem Bildschirm repräsentiert. Und die Leute denken immer, man wäre so blöd und würde nicht sehen, wer gerade mit wem schreibt. Aber man konnte es halt total gut sehen, weil du einfach alle auf einmal gesehen hast. Und die waren, glaube ich, nur durch ihr Schreiben abgelenkt. Und da fand ich das sehr schwer, daran zu kommen, weil du sozusagen, du hast schlecht über den und den geredet und jetzt sag's mal offen, ist ja vielleicht auch nicht immer der beste Move, wenn du was deeskalieren willst. Aber es ist halt ganz oft auch so, und das finde ich am schwierigsten, dass die Leute das nicht zugeben. Also dass, wenn man sagt, okay, ja, du redest aber ja auch sehr schlecht über die und die Person, wieso erwartest du umgekehrt, dass sie für dich bestimmte Aufgaben erledigt oder dafür sorgt, dass du Sachen vom Tisch kriegst, wenn du andererseits, und das wird die Person ja auch irgendwie merken, kein gutes Haar an ihr lässt. Und dann ist ganz oft, kriegst du halt dann eine Rechtfertigung, so, ja, mache ich aber doch gar nicht. Oder das war nur das eine Mal. Oder die andere Person redet ja bestimmt auch schlecht über mich. Und das ist dann bist du sehr schnell in diesem Kindergarten, mhm, wo ich dann auch wirklich Mitleid habe mit Führungskräften, weil ich sehe die Leute dann ja in der Regel in Workshops und Teamentwicklungsmaßnahmen. Aber ich darf dann wieder gehen. Nur wenn du dann weiterhin Führungskraft dieser Menschen bist, dann, ich möchte dann schon immer sagen, so Leute, ihr werdet hier alle auch immer noch bezahlt. Also wir sind gar nicht im Kindergarten, auch wenn euch das überraschen mag, sondern das nennt sich Arbeit und im Kontext Arbeit erwarte ich einfach, dass man sich nicht toxischen Verhaltensweisen einfach hingibt, weil einem das gerade Spaß macht oder ein angeschlagenes Selbstbewusstsein aufbaut, sondern dafür war ich wahrscheinlich auch so lange Freelancer. Ich kriege ja Geld dafür, dass ich auch irgendwo mitmache und bin immer erstaunt, dass es manchen Menschen total abhanden gekommen ist. Dass sie denken, sie können einfach alles machen und hätten trotzdem Anspruch auf ihr Gehalt. Und ja, rein rechtlich haben sie es wohl auch, aber ich finde es halt vom Mindset schwierig.
Hm. Ja, vor allem frage ich mich halt immer, wie viel Freude du dann selber hast. Weil es ist ja immer so, wenn du so negative Vibes die ganze Zeit verbreitest, dann umgibst du dich ja meistens auch mit Menschen, die irgendwie ähnlich ticken. Hm. Und dann bist du ja die ganze Zeit nur umgeben von Negativität. Also ich muss sagen, wenn ich den ganzen Tag nur meckern würde, dann sagen würde, was mir alles fehlt und was mich alles nervt, dann hätte ich spätestens nach einer Woche gar keine Lust mehr auf gar nichts.
Und da bin ich nicht so sicher. Ja. Also du für dich auf jeden Fall, das ist ja deine Wahrnehmung. Aber ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel von Lästern ausgehst, ne, oder von, oh, in dem Projekt sind alles Idioten und das ist ja auch alles irgendwie, es geht ja gar nicht, was sie sich da überlegt haben, oder eine Führungskraft ist die totale Null und so, da muss ein Reiz drin stecken. Und es ist, glaube ich, der Reiz, Lästern verbindet. Das heißt, du baust zwar eine auf Negativität fundierte Beziehung zu jemandem auf, aber du hast eine Verbindung. Und gleichzeitig ist es auf eine Art vielleicht nicht selbstwerterhöhend, wenn du in die Tiefe schaust, aber es lässt dich besser fühlen, indem du alle anderen als Idioten darstellst. Weil ich glaube, wenn es wenn die Bilanz, die emotionale Bilanz beim Lästern nicht stimmen würde auf irgendeine Art, dann würden wir das ja menschlich gar nicht so gerne machen und dann würden das auch gar nicht so viele Leute tun. Also ich weiß voll, was du meinst. So, wenn ich dann einen Schritt zurückgehe, dann würde ich ja auch denken, okay, wenn ich nur mit vermeintlichen Idioten zusammenarbeite, was habe ich denn falsch gemacht und was ist dann mein Fehler, in so einem Umfeld zu sein? Aber ich glaube, während man das macht, ist es leider auch irgendeine Art von Verbindung und Selbstwertpush.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das sehe ich genauso. Das, was ich vor allem meine, ist, wenn du die ganze Zeit den Fokus auf das richtest, was du an der Arbeit und an deinen Kollegen und so blöd findest, weißt du? Mhm. Also ich bin bei dir, Lästern verbindet auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, wer von uns hat nicht mal mitgelästert, wenn, also das macht ja auch manchmal ein bisschen Spaß, ne? Aber ich glaube, es ist halt super wichtig, dass man da so ein gesundes Maß findet. Und ich persönlich hüte mich immer total vor Lästertanten und Lästeronkels. Also das ist ja geschlechterübergreifend. Es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die sehr, sehr gerne lästern. Das ist ja jetzt nicht nur ein weibliches Phänomen. Und ich persönlich finde, dass man sich damit auch die eigene Reputation echt zerstören kann. Also klar, es tut gut, wenn man Verbündete sucht, wenn man in einer Situation ist, die für einen herausfordernd ist. Und wenn man mit Kollegen, Kolleginnen zu tun hat, mit denen man irgendwie nicht zurechtkommt und dann hat man ein, zwei vertraute Menschen und mit denen tauscht man sich aus. Aber das ist aus meiner Sicht kein Lästern. Lästern fängt für mich da an, wo man wirklich versucht, die Reputation einer Person zu zerstören und das in irgendeiner Form auch System hat und nicht die Intention verfolgt, dass man sich selber Dinge von der Seele redet. Mhm. Und von solchen Menschen nehmen ganz viele Leute Abstand, weil das fällt einem ja auf. Also wenn eine Person irgendwie an niemanden gutes Haar lässt und du beobachtest dann die Person, so wie ich vorhin schon gesagt habe, im Umgang mit anderen Menschen und siehst, dass wenn diese Personen einfach nur den Umgang von den Menschen mit sich beobachten, sie niemals auf die Idee kämen, dass dieser Mensch ein Thema mit ihnen hat, dann ist das für mich persönlich immer eine ganz, ganz große Red Flag. Und das sorgt dann auch dafür, dass man halt eben Menschen um sich schart, die man eigentlich nicht um sich haben will. Und dass jene, die ein gesundes Wertesystem haben, von einem Abstand nehmen. Hm. Und es verpestet halt auch total das Teamklima, ne? Also Leute, die ganze Zeit intrigieren, den Fokus auf alles Schlechte richten, Leute gegeneinander aufhetzen, das ist Gift, finde ich. Ja, das ist wie so ein fauler Apfel im Obstkorb.
Total. Und da bin ich, da finde ich es so wahnsinnig schwer, daran zu kommen, weil eigentlich ist ja das Gefühl, sich selbstwert erhöhend über andere Leute stellen zu wollen oder alles negativ zu sehen. Das kommt ja meist aus einer ganz tiefen eigenen Unsicherheit heraus. Und das wäre ja was eigentlich ein Coach angucken müsste, wenn sie denn überhaupt dazu bereit wären, weil oft wird der auch einfach abgestritten. Und da finde ich es dann sehr schwer, als Führungskraft wirklich zu intervenieren. Und wir reden ja nachher auch trotzdem nochmal darüber, was kann man dann machen. Aber das verstehe ich, das wäre für mich auch eine Red Flag. Und ich muss ergänzen, weil du gesagt hast, so hinterm Rücken. Ich hatte auch schon mal, und das ist eben teilweise auch in Workshops mit dem Team vorgekommen, dass die Leute das nicht hinterm Rücken gemacht haben, sondern direkt in your face. Und das ist auch nicht unbedingt besser für die Teamdynamik, weil das war wirklich einfach auch für diese Workshops Sprengstoff. Wenn du dann jemanden angreifst, und überhaupt nicht die Intention hast, dass da irgendwas Positives entsteht, sondern ich hatte bei der Person, an die ich gerade denke, auch ganz oft das Gefühl, das ist so eine Art Selbstschutz, weil nach dem Motto, ich lasse jetzt hier den Workshop eskalieren, dann müssen wir nicht in die Tiefe gehen und wirklich konstruktiv darüber reden, was hier in dem Team falsch läuft. Und dann auch, manchmal gibt es ja dann auch die Kombination, dass dann Rückzug erfolgt. Also es gab danach einen Anlass, wo es theoretisch die Möglichkeit gegeben hätte, als Team näher zusammenzurücken. Und da hieß es dann, ich bin krank. So, ich komme nicht mit, ich bin nicht dabei. Das heißt, den anderen noch nicht mehr die Chance zu geben, zu sagen, hey, was war das vorhin und so weiter, sondern eine Bombe abzuwerfen und dann im Grunde aus dem Raum zu verschwinden. Mhm. Und das halt systematisch.
Fallen dir sonst noch Red Flags ein?
Ja, voll viele. Aber ich starte mal mit meinem Favoriten, auch wenn der erst zu harmlos klingt. Aber wenn Selbst- und Fremdbild massiv voneinander abweichen, dann ist es eine Red Flag, für die die Person vielleicht nicht bewusst etwas kann, sondern es hat ja ganz viele Ursachen. Aber es wird immer zu Problemen führen. Also wenn du zum Beispiel einen Mitarbeitenden hast, der denkt, er ist wahnsinnig cool, wenn er beim Kunden auftritt und wickelt jeden Kunden um den Finger. Und die Kunden, die aber dann spiegeln so, okay, können Sie bitte nicht mehr diese Person schicken, weil es passt irgendwie nicht.
Das ist hart.
Und
ja.
Und wenn es so weit auseinanderfällt, dann ist halt das Problem, dass du als Führungskraft sehr wenig Ansatzpunkte hast, weil ich kann als Führungskraft nicht hingehen und sagen, du, ich wollte dir mal sagen, so gut wie du denkst, dass du im Kundenkontakt bist, bist du übrigens gar nicht. Die wollen jetzt den anderen Berater haben.
Kannst du das nicht sagen, wenn du es diplomatisch machst?
Ich glaube, es wird halt, wenn die Ursache sehr tief liegt, nichts bringen. Weil es kann sein, dass du bei der Person, dass sie es entweder total abstreitet und nicht wahrnimmt, weil wir reden ja nicht davon, dass sie etwas kaschiert, von dem sie eigentlich weiß, dass es stimmt. Es kann aber auch sein, dass du so ein komplettes Gebäude an Selbstwahrnehmung oder Selbstbild zum Einstürzen bringst und der Person dann auch nicht weiterhilft, weil sie dann komplett gelähmt ist. Das heißt, wenn das ein sehr tief sitzendes Thema ist, dass zum Beispiel, stell dir vor, die Person hat es für sich aufgebaut, weil ihr von klein auf gesagt wurde, Beratung ist einfach der tollste Job und wenn du was werden willst, dann musst du Berater oder Beraterin werden. Und die persönliche Neigung war aber was anderes und das wurde immer unterdrückt und man hat immer versucht, diesem elterlichen Auftrag gerecht zu werden, indem man sagt, okay, dann werde ich jetzt so im schlimmsten Fall wie Papa auch Berater. Und wenn du dann sagst, du kannst es eigentlich gar nicht, wollte nur sagen, dann glaube ich nicht, dass das irgendeine Art von Verbesserung hervorruft. Und das ist natürlich ein ganz großer Eingriff in das Selbstbild der Person ist, weil ein falsches Selbstbild baut sich ja ganz oft auch als Schutz auf, vor allem wenn es eben so eklatant auseinanderfällt. Das Problem ist nur, du kannst es im Grunde auch nicht einfach weiterlaufen lassen, weil es wird immer zu Konflikten führen. Entweder in meinem Beispiel jetzt zum Thema Konflikt mit dem Kunden. Das kann aber auch sein, dass du dann Konflikt hast im Team, weil andere sagen, wieso sollte ich jetzt immer aufräumen, was die Person beim Kunden anrichtet? Oder wieso muss ich jetzt immer auch noch den Kunden von der Person übernehmen? Ich habe doch genug eigene. Wieso macht der das denn nicht vernünftig? Das heißt, manchmal hast du ja auch dann so einen Unmut aus dem Team, was sich gegen dich als Führungskraft richtet und sagt, klär das mal. Aber so einfach ist das eben nicht zu klären. Und du wirst natürlich auch Diskrepanzen haben bei dem Thema Aufgabenverteilung. Weil wenn es um Aufgabenverteilung im Team geht, dann wird ja jemand, der sich einbildet, etwas total gut zu können, ganz oft auch dazu neigen, diese Aufgaben an sich zu reißen, wo dann andere aus dem Team vielleicht sagen, hey, Moment mal, das passt nicht zu dir oder das wollen wir doch auch machen oder du willst es immer, aber du erledigst es dann nicht gut. Das heißt, du hast so grundsätzlich einen sehr großen Konfliktherd in deinem Team, wenn es sehr weit auseinanderfällt. Deshalb wäre das für mich wirklich eine große Red Flag, weil du sie eben auch nicht allein als Führungskraft beheben kannst, sondern im Grunde jemand bräuchtest, der die Person dann wirklich begleitet. Weißt du, so eine Rangelstruss wäre dann gut, aber die ist A, nicht immer verfügbar und B, kannst jetzt auch nicht jeden Mitarbeiter in so eine Maßnahme rein komplementieren. Hast du noch mehr Red Flags?
Also das geht sehr, sehr in den Bereich, den ich ganz am Anfang genannt habe. Aber ich finde es auch schwierig, wenn man die Attitude hat, dass der Chef oder die Chefin immer alles richten muss für einen. Weißt du? Also dass man in Gespräche reinkommt und du merkst, in dem Gespräch, die Person hat sich noch gar keine Gedanken gemacht. Und das ist nicht irgendwas, was nicht lösbar wäre für den Menschen, sondern wenn man vielleicht 5 Minuten nachgedacht hätte, wäre man in dem ganzen Lösungsweg schon wesentlich weiter. Und dann ist es so, ja, okay, der Chef oder die Chefin muss es dichten.
Ja, so eine Art Laziness. So.
Ja, genau, so eine Grundlaziness. Das finde ich auch, schwierig, muss ich sagen. Also das ist etwas, was mich persönlich dann auch mal ärgert, was ich aber dann auch spiegel. Ne?
Ja.
Also wenn mir sowas passiert, dann sage ich ganz offen so, ja, okay, was sind denn deine Gedanken dazu? Also hast du dir dann schon Gedanken vorher gemacht? Und ich breche dann tatsächlich auch Gespräche manchmal ab und sage so, hey, gar kein Ding, du hast dir offensichtlich noch nicht Gedanken gemacht, aber dann lass uns das doch vertagen um 1-2 Tage und dann quatschen wir über deinen Lösungsweg und dann können wir gemeinsam brainstormen. Also, dass man die Menschen dann auch dazu bringt, sich Gedanken zu machen. Häufig verhalten sich ja Personen gar nicht so, weil sie lazy sind, sondern weil sie das vielleicht von einem ehemaligen Vorgesetzten gewöhnt sind, dass sie gar nicht eigenständig denken durften. Mhm. Also wenn man so einen klassischen Micromanager hat, ist es ja auch häufig so, dass man mit einem total toll ausgearbeiteten Lösungsvorschlag zu den Menschen geht und dann wird das einfach über den Haufen geschmissen und dann heißt es, nee, so kannst du es nicht machen. Mach's so, wie ich es gut finde. Und dann, wenn dir das 4-5 Mal passiert und wenn du vielleicht so einen Vorgesetzten für 1-5 Jahre hattest, dann trainierst du dir dieses eigenständige Denken völlig ab, weil du ja weißt, okay, das bringt gar nichts, weil am Ende des Tages muss ich es ja genauso machen, wie es meine Führungskraft will. Und deswegen finde ich es wichtig, auf eine sehr, sehr wertschätzende Art und Weise zu sagen, hey, du kannst autonom und kreativ denken und das dann auch zu belohnen und danach ins Sparring zu gehen. Weil, was ich auch schwierig finde, und ich hatte mal so eine Chefin, die ich sehr, sehr, sehr mochte, aber die immer nur gecoacht hat. Also da hatte ich manchmal wirklich tagelang nachgedacht darüber, wie ich eine bestimmte Sache lösen soll. Also ich bin nicht einfach hingegangen und habe dann angefangen nachzudenken in dem Gespräch, sondern hatte mir echt Gedanken gemacht und bin nicht weitergekommen. Und dann war ich in dem One-on-One und dann hatte sie halt irgendwie eine Coaching-Ausbildung gemacht und dann hieß es so, ja, was denkst du denn? Was ist denn deine Meinung? Und das hat mich dann immer so getriggert, weil ich mir dachte, hey, ich komme zu dir, weil ich eine Lösung will. Mhm. Und ich will kein Coaching. Also ich glaube, da muss man auch so ein Mittelding finden.
Ja.
Aus Handholding, je nachdem, mit welchem Senioritätslevel man es zu tun hat, mit welchem Persönlichkeitstyp man es zu tun hat, aber auch Leute wieder in diese Eigenverantwortung zu bringen und in diese kreativen Denkprozesse zu bringen, dass sie sich auch selber wieder Gedanken machen und nicht alles von dem Vorgesetzten dann erwarten.
Dann ist es aber streng genommen keine Red Flag, zumindest nicht, wenn dann der Wunsch und der Impuls von dir aufgenommen wird, sondern nur, wenn die Person das im Grunde verweigert und sagt so, nee, aus einer Laziness heraus mache ich das nicht. Ich hätte das Thema Unzuverlässigkeit. Weil ich finde, eine Teamzusammenarbeit kann nur funktionieren, wenn Leute sich auch an das halten, was sie zusagen, beziehungsweise falls es aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall ist, dass es funktioniert, einem dann aber auch ein Signal geben, sodass alle anderen eben planen können. Und ich finde das sehr schlimm, wenn eine Person einfach für sich die Regel aufstellt, ich mache, was ich will und es kann sein, dass ich das zugesagt habe, aber es hat jetzt bei mir nicht gepasst oder ich hatte irgendwie andere Sachen zu tun oder ich hatte keinen Bock oder ich fand es eigentlich doch nicht so wichtig und alle anderen dann darunter leiden. Und das finde ich auch, das wäre für mich eine Red Flag, wenn das quasi nicht einmal vorkommt, weil jeder von uns kann immer mal Sachen nicht schaffen oder so, ist gar nicht das Ding. Aber wenn so,
sollte halt kein Muster sein.
Genau, so systematisch eigentlich hängen gelassen wirst, weil alle anderen müssen das auch planen können und müssen eben auch Dinge voranbringen.
Bin ich voll bei dir. Sehe ich genauso.
Und meine letzte wäre Unehrlichkeit. Ich glaube, da gibt es nicht so viel zu sagen. Aber wenn Menschen lügen.
Also, ja, vor allem manchmal denke ich mir halt dann auch so, das ist echt so eine Beleidigung für die eigene Intelligenz.
Ja.
Weißt du? Also wenn sich Leute dann, weil Lügner haben ja tatsächlich meistens auch ein schlechtes Gedächtnis. Und ich habe zum Beispiel echt ein ganz gutes Gedächtnis.
Mhm.
Und was ich dann auch echt mache, ist Leute auflaufen lassen. Also ich merke mir dann eine Aussage und dann stelle ich in einem anderen Gespräch einfach ein paar Fragen und dann sehe ich den krassen Widerspruch, lasse es mir aber nicht anmerken, warte dann noch mal ein paar Wochen, stelle dann noch mal ein paar Fragen und dann konfrontiere ich halt Menschen auch damit. Ne?
Ja.
Ja, ich finde es auch wichtig, damit Menschen auch nicht denken, dass man irgendwie dumm ist oder so, weil ich finde manchmal so ganz unverschämt dreist angelogen zu werden, da fühle ich mich dann auch echt ein bisschen beleidigt in meiner Intelligenz. Also dann denke ich mir so, wenn du mich belügen willst, dann mach das wenigstens mit ein bisschen mehr System. Also
ja.
Das ist so. Ich habe noch eine Ergänzung, also noch eine Red Flag, die ich noch schlimm finde. Und zwar Leute, die so eine Ellenbogen-Einzelgänger-Mentalität haben. Also die kein Wissen teilen, die alles so für sich behalten, die die anstatt mal so wegbeißen wollen, über ihre Kollegen und Kolleginnen dann total lästern beim Chef und versuchen sich selber dann so zu profilieren und andere so schlecht zu machen und so. Also das finde ich auch immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute so sind. Und da hatte ich auch schon viele Kollegen, Kolleginnen in meiner Vergangenheit, die so eine Attitude hatten, okay, ich habe ein bestimmtes Expertenwissen in einem Bereich und ich mache mich damit vermeintlich total wertvoll, indem ich gar nichts davon teile. Aber das ist halt Quatsch. Also du kannst dich nicht unentbehrlich machen, indem du dein Wissen nicht teilst. Das funktioniert nicht. Also erstens ist jeder Mensch ersetzbar, auch du, selbst wenn du Experte bist in irgendeinem Gebiet. Und dann zweitens glaube ich halt, ich sag's ja auch immer wieder, ich glaube einfach auch so massiv an Karma. Und wenn du so eine Person bist, die eigentlich dann immer die Butter vom Brot nimmt und selber nicht kein Wissen teilt, super opportunistisch vorgeht, eins immer wegbeißen will und so mit ausgefahrenen Ellenbogen durchs Leben oder halt durchs Berufsleben geht, damit kommst du meistens auch nicht so wirklich weit.
Nein, es ist ja auch so, dass die anderen Leute dann mit dir ja auch irgendwann kein Wissen mehr teilen und so schlau ist halt niemand. Eben. Und du bist immer irgendwann mal auf Hilfe angewiesen.
Ja.
Und es ist natürlich auch, also wir gucken da ja heute insbesondere aus der Perspektive Führungskraft drauf, für die Teamdynamik ein Problem. Und ich bin jetzt voll gespannt darauf, was unsere heutige Expertin zu dem Thema sagt, weil unsere Expertin ist Nina Michaelis. Sie ist Director bei Google, hat aber vorher auch schon in ganz großen, namhaften Konzernen gearbeitet, wie Henkel, L'Oreal, Colgate, Palmolive. Also Nina hat ähnlich wie du sehr viel Konzernbusiness schon durchgespielt und hat in diesen Führungsrollen natürlich super viel Erfahrung gesammelt und befasst sich auch in ihrem eigenen Podcast Access All Areas mit dem Thema, in dem ich auch mal zusammen zu Gast sein konnte bei ihr und ihrer Kollegin Livia von Mitkel-Kolande. Und wir haben Nina gefragt, was denn ihre größten Red Flags bei Mitarbeitenden sind und wie sie vor allen Dingen damit umgeht, wenn jemand diese Red Flags zeigt.
Das röteste Tuch für mich ist ganz klar, wenn Mitarbeitende ihr eigenes Wohl über das Wohl des Teams, des Kunden oder des Unternehmens stellen. Das untergräbt die Zusammenarbeit, das schadet dem Teamgeist, im Zweifelsfall auch der Kundenzufriedenheit und dem Unternehmenserfolg, wenn jemand einfach nur auf seinen eigenen Vorteil bedacht ist. Idealerweise erkennt man das natürlich bereits bei der Einstellung. Ich habe meistens auch in Interviews auch immer eine Frage dazu dabei. Ich stelle gerne verhaltensbasierte Fragen, beispielsweise erzähl mir von einer Situation, in der du die eigenen Interessen zugunsten eines Teamziels zurückgestellt hast. Und bohr da auch wirklich noch ein, zwei, dreimal gut nach und beobachte die Person, wie sie entsprechend auf die Frage reagiert. Und wenn das Ganze im Alltag passiert, dann wie bei allen Sachen, die schiefgehen, gibt es da nur ein richtiges Verhalten meiner Meinung nach, nämlich schnelles und klares Handeln. Das direkte Gespräch suchen, die beobachtete Situation sachlich und ohne Vorwürfe schildern, die negativen Auswirkungen erklären und in dem Zuge dann natürlich auch die Erwartungen für bestmögliches Verhalten auch nochmal klar machen. Insgesamt ist mir wirklich wahnsinnig wichtig, dass alle an einem Strang ziehen und eben gesamthaft zum Unternehmenserfolg beitragen.
Das finde ich ist, glaube ich, die schwierigste und die spannendste Aufgabe als Führungskraft, dass du nicht nur einzelne Leute hast, die du irgendwie gut motivierst, führst, verstehst, sondern dass du eigentlich auch immer diese Teamentwicklung mit im Blick hast oder die Dynamik im Team und dafür sorgst, dass die natürlich gut zusammenarbeiten. Und ich fand das mit dem sehr klar machen total spannend. Weil ich glaube, da scheuen sich ganz schön viele Führungskräfte vor, immer noch.
Ich finde aber, das ist oft auch Verantwortung von der Führungskraft, weil es ja häufig so ist, dass genau so eine Mentalität, dass man nur auf sich selbst guckt und schaut, dass man den eigenen Erfolg maximiert und das auch auf den Rücken von anderen Menschen häufig passiert, wenn du das ja auch belohnst, wenn Personen so eine Einzelkämpfer-Attitude haben und so eine Ellenbogen-Attitude. Und das ist ja, finde ich, auch ganz, ganz stark dann Aufgabe von einem selbst als Chef oder als Chefin, so ein Verhalten nicht zu belohnen und eher darauf zu gucken, dass man es belohnt, hey, was haben wir dann als Team geschafft? Also ich habe ja zum Beispiel das eine Mal erzählt, wir haben bei Microsoft auch immer als Teil der Bewertung, was ist dein Impact auf andere? Wie hast du andere Leute erfolgreich gemacht? Und wie hast du selber Erfolge erzielen können, weil dir andere Menschen geholfen haben. Und wenn du selber nur total geile Eigenerfolge hast, also du sagst, hey, beim Kunden habe ich dies gemacht, ich habe die und die Projekte, ich habe die und die KPIs, aber wenn du bei diesen anderen beiden Wirkungskreisen dann gar nichts hast, dann kannst du bei uns auch keine sehr gute Bewertung bekommen. Das funktioniert nicht. Und das finde ich gut, wenn das Teil von dem Bewertungsmodell dann auch wirklich ist. Also, dass du das auch belohnst und förderst, wenn Menschen sich gegenseitig helfen und nicht nur auf sich selbst gucken.
Total. Und auch das Verhalten, das du tolerierst, also wenn du sagst, ich lasse jemanden damit durchkommen, selbst wenn du es jetzt gar nicht aktiv triggerst, das verändert ja auch sehr stark die Kultur in deinem Team. Und gleichzeitig habe ich eben oft auch erlebt, dass es nicht die, in Anführungszeichen, Schuld der Führungskraft war. Weil, und das kennst du natürlich auch, das sind oft herausfordernde Situationen, dass du als Führungskraft zum Beispiel ein Team übernimmst. Mitsamt seiner Dynamiken, mitsamt dessen, was vorher gelaufen ist, mitsamt der Leute, die vielleicht einfach jahrelang nicht ausgebremst wurden in ihrem opportunistischen Verhalten oder die irgendwo herkommen, wo es geduldet wurde, dann ist das halt echt Arbeit. Also das ist dann wirklich etwas, das man auch sehr klar am besten sofort ansprechen muss. Fällt dabei vielen auch schwer und das finde ich, darf man auch mal nicht vergessen. Man ist ja als Führungskraft auch immer so abhängig davon, was die Mitarbeitenden, also ob die noch motiviert sind und wie stark die mitgehen. Deshalb habe ich immer den Eindruck, dass viele Führungskräfte Herausforderungen damit haben, sich so einen Fall wirklich auch zur Brust zu nehmen mit allen Stufen, auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil sie einfach Angst haben, okay, dann macht er schlechte Stimmung oder dann ist er demotiviert oder sowas. Und da diese Stufen, die ich meine, die sind für mich, dass das Erste natürlich nicht ist, dass ich sofort sage, okay, das ist ein No-Go, das ist eine Grenze, da darfst du nicht rüber, sondern das ist für mich erstmal, ich will mal sagen, Forschungsarbeit, also zu sagen, das ist die Situation, auf mich hat das so und so gewirkt. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du die Situation wahrgenommen hast, also auch Beweggründe und Wahrnehmungen auch rausfinden. Warum hast du dich entschieden, dich so zu verhalten? Und erstmal zu lernen, was ist die Wahrnehmung der anderen Person und was sind ihre Beweggründe? Ohne jetzt sofort zu sagen, ja, das, was du letztens im Meeting gemacht hast, ist ein totales No-Go, weil du weißt ja einfach noch gar nicht, was dahinter steht. Und das wäre für mich so immer die erste Stufe, die ich machen würde und die ganz viele Leute eben auch überspringen, weil sie ja oft ganz lange damit gerungen haben, das anzusprechen und vielleicht auch mit anderen drüber geredet haben und die sagen, sehe ich auch so. Und dann bist du eigentlich in dem Schritt schon viel zu weit oder in dem ganzen Prozess, weil du noch gar nicht rausgefunden hast, wie denn die Person das war. Und dann wäre für mich der nächste Step, dass man sich entweder auf was gemeinsam einigen kann und dann wirklich sagt, okay, wir beobachten das, alles klar, habe ich verstanden, das und das ist meine Erwartungshaltung und wir schauen, was du damit machst. Und dann würde ich gerne sehen, ob die Person, ob das schon reicht, also ob die Person auf der Basis dann selber auch in die Umsetzung kommt, weil sie vielleicht auch erst verstanden hat, wie ein bestimmtes Verhalten rüberkommt bei anderen. Und wenn das eben nicht zum Erfolg führt, dann würde ich sehr klar werden und dann würde ich auch eine klare Erwartungshaltung deutlich machen und es weniger in der Verantwortung der anderen Personen lassen, was sie damit macht, sondern dann wäre ich sehr eindeutig, um sicherzustellen, dass es hier keine Missverständnisse gibt. Und ich wäre dann auch schon, je nachdem, also es kann noch das Gespräch danach sein, aber ich wäre dann auch schon eindeutig, was die Konsequenzen angeht. Weil das erlebe ich ganz oft bei Mitarbeitenden, die toxische Verhaltensweisen zeigen, dass denen auch nie einer irgendeine Konsequenz gesetzt hat. Das heißt, sie sind immer irgendwie damit durchgekommen und ganz oft auch, weil sie irgendwie Leistungsträger in dem Team waren und man deshalb das Gefühl hatte, oh, ich kann denen aber nicht so eine Grenze setzen oder ich will die nicht verschrecken, sondern ich gehe da ein bisschen softer ran und genau die brauchen aber genau diese Grenzen und dann ist für mich das Letzte kündigen, wo sich erstaunlich viele Leute, und ich weiß, dass es auch nicht immer so leicht ist, aber wo viele Menschen eben auch Hemmungen haben, andere zu kündigen. Und so wie du aber gesagt hast, es beschädigt das ganze Team, wenn man das nicht tut und niemand ist unersetzbar. Das wäre so diese grundsätzliche Vorgehensweise, die ich wahnsinnig hilfreich finde, um solche Themen zu erforschen und aber auch dann ganz klar anzusprechen, Konsequenzen zu setzen und irgendwann sich zu trennen, wenn es nicht besser wird. Lass uns mal auf die Frage gucken, die wir dazu bekommen haben. Ich lese die mal ganz kurz vor. Die ist zweistufig. Ich fange mal mit dem ersten an, dann würde ich dich mal fragen, was du dazu denkst und dann komme ich mit dem zweiten Problem. Denn sie schreibt, ich bin seit kurzem Personalleiterin in einem mittelständischen Unternehmen und habe mit zwei Mitarbeiterinnen Schwierigkeiten. Die eine ist eine Low-Performerin, die immer nur so wenig wie möglich arbeitet. Anna, was ist dein Take darauf, wie man das Thema angehen kann? Ich weiß, wir haben jetzt gerade sehr wenig Informationen, aber vielleicht mal so grundsätzlich, wie geht man damit um?
Also ich würde immer schauen, wieso performt die Person denn nicht? Also performt sie nicht, weil ihr die Kompetenzen fehlen und man muss den Fokus auf Ausbildung legen? Performt sie nicht, weil sie sich nicht wertgeschätzt fühlt? Performt sie nicht, weil sie vielleicht im Burnout ist und da mental irgendwas vorliegt? Performt sie nicht, weil es einfach die falsche Rolle für sie ist? Performt sie nicht, weil sie keinen Bock hat? Ne? Und je nachdem muss man anders ansetzen. Und mein Fokus wäre erstmal herauszufinden, woran das liegt. Mhm. Und ich finde, allein das Label gleich, die eine ist eine Low-Performerin. Also ich kenne, wie gesagt, den Kontext nicht. Und es kann sein, dass genau diese Fragen sich die Person, die die Frage an uns gerichtet hat, auch schon sehr lange gestellt hat und zu dem Fazit gekommen ist, okay, das ist eine Low-Performerin. Aber ich würde auch Menschen nicht so ein Label geben, solange ich mir nicht ganz sicher bin, dass ich verstanden habe, woran das liegt. Weil sonst kommen Menschen aus diesen Schubladen in unseren Köpfen auch häufig nicht mehr raus, mhm. weil wir dann oft so eine selbsterfüllende Prophezeiung haben. Ne? Also, dass wir den Fokus dann darauf richten, dass genau diese Schublade bestätigt. Und wenn die Person sich Mühe gibt, dann nehmen wir das unter Umständen gar nicht so wirklich wahr. Sollte es aber so sein, dass das wirklich eine Person ist, die keinen Bock hat, dann würde ich initial natürlich immer erst versuchen, die Person zu motivieren und zu enablen und zu empowern und zu coachen. Wenn die Person aber dann nach wie vor keinen Bock hat, dann ist es häufig so, dass der Verbleib dieser Person in dem Team für das Team und auch für die Person selbst nicht das Beste ist. Mhm. Weil wir Menschen, die verbringen ja sehr, sehr viel Zeit in unseren Jobs und wir merken es ja auch selber, wenn wir nicht gut sind in dem, was wir tun. Und wir merken es natürlich auch, wenn wir mal schlechtes Feedback bekommen. Und das ist auch für die eigene psychische Gesundheit nicht gut. Und deswegen tut man Menschen dann auch gar keinen Gefallen, wenn man sie dann da einfach so laufen lässt. Ne? Und manchmal kann man ja die Person vielleicht auch innerhalb des Unternehmens in eine andere Rolle entwickeln, die vielleicht viel passender wäre und wo die Person dann anfängt, total aufzublühen.
Ich mache mal Teil 2 der Frage weiter, nämlich mit der anderen. Die andere ist noch in der Probezeit. Fachlich ist sie super, jedoch funktioniert es zwischenmenschlich und in der Kommunikation nicht.
Ja, ist halt ein bisschen unspezifisch, ne?
Also, aber arbeite dich mal vor. Ich fand das gerade ganz gut, dir dazu zu hören.
Also fachlich ist sie super, aber es funktioniert menschlich und in der Kommunikation nicht. Mhm. Also da würde ich mich halt dann auch immer fragen, was funktioniert für mich menschlich nicht? Also Diversität ist ja auch, dass wir Meinungsvielfalt und unterschiedliche Persönlichkeitstypen akzeptieren. Manchmal ist es so, also mir fällt es bei mir selber auch auf, dass mich Personen häufig irgendwie triggern, die einfach andere Vorgehensweisen haben oder eine ganz andere Art und Weise als ich, selbst wenn diese Art oder diese Vorgehensweise vielleicht nicht schlechter ist als meine. Oft sogar im Gegenteil, sondern einfach nur anders. Und deswegen bei mir dann so ein Störgefühl auslöst. Also deswegen würde ich mal gucken, was von dem, was mich stört, hat vielleicht auch einfach was mit mir zu tun. Sollten es aber Verhaltensweisen sein, wie zum Beispiel Respektlosigkeit anderen Teammitgliedern gegenüber, unhöfliches Verhalten, Lügen, also genau diese Punkte, die wir jetzt vorhin als Red Flags aufgezählt haben, dann ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man diese Verhaltensweisen unterbindet. Weil man hat nichts davon, wenn man einen absoluten Top-Performer im Team hat, der fachlich total genial ist und abliefert, aber die Teamstimmung und das Klima kaputt macht, weil diese Person ja weiß, hey, ich bin fachlich so gut, dass ich mir das erlauben kann. Und sowas zu dulden und hinzunehmen, ist aus meiner Sicht wirklich ein Führungsfehler. Mhm. Also mir persönlich ist es egal, wie gut jemand ist, wenn die Person schlecht mit Kollegen, Kolleginnen umgeht, dann muss man das stoppen.
Ich finde die Information, dass die Person in der Probezeit ist, auch nochmal sehr wertvoll, weil das zeigt eigentlich, dass ich sehr schnell reagieren muss, weil ich brauche ja auch noch den Zeitraum, dass ich rausfinden muss, kann die Person sich verändern. Was ich oft sehe, ist, dass Leute in der Probezeit einfach abwarten und dann zum Ende der Probezeit eigentlich noch gar nicht so ein klares Feedback gegeben haben, aufgrund dessen man rausfinden könnte, ob die Person damit arbeiten kann. Und dann halt, ja, entweder in die eine Richtung oder die andere entscheiden. Für mich ist dann aber beides nicht richtig, weil ich kann nicht einfach nur hoffen, dass es nach der Probezeit besser wird, weil meistens werden bestimmte Verhaltensweisen, wenn die Leute sich erst noch sicherer fühlen, weil sie die Probezeit überstanden haben, jetzt auch nicht besser. Aber ich kann auch nicht einfach sagen, okay, wir beenden das jetzt hier, wenn ich nicht vorher Feedback und auch den Zeitraum noch gegeben habe, sich zu verbessern. Und da finde ich halt auch sehr wichtig, man weiß ja nicht genau, also wir wissen nicht genau, woran es jetzt gerade liegt, aber dann auch zu sagen, ich mache das auch in einer positiven Intention, weil es ist ja ganz viel da. Also man kann auch deutlich machen, das, was du fachlich tust, das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist das, was wir hier wollen und auch brauchen im Team. Aber folgende Punkte habe ich beobachtet. Wie ist deine Wahrnehmung? Was könnten aus deiner Sicht Schritte sein, um das zu verbessern? Und auch möchtest du das verbessern? Einfach nur als Ergänzung zu den Sachen, die du gerade gesagt hast, weil die fand ich auch super hilfreich. Und ich finde das Zwischenmenschliche, da haben wir vielleicht auch manchmal, wenn jemand neu ins Team kommt, eine falsche Erwartungshaltung, weil man immer gerne hätte, dass es sofort läuft. Und ich würde auch einen Anlass schaffen, um das Team nochmal zusammenwachsen zu lassen. Also irgendein Offsite, wenn die Möglichkeit besteht, dass man mal als Team eine Maßnahme macht, eine gute Zeit miteinander verbringt, außerhalb der Arbeitszeit miteinander spricht oder auch irgendeine Sache, die man sonst nach Feierabend macht. Man muss ja nicht immer gleich 2 Tage wegfahren. Aber der Person auch mal vielleicht die Chance geben, alte Prägungen loszuwerden, ein bisschen Vertrauen zu fassen zu den Kollegen und Kolleginnen, dass man sich auch gegenseitig kennenlernt, weil gerade in Zeiten von Remote-Arbeit und hybrider Arbeit ist es gar nicht mehr so leicht. Und deshalb hakt das dann auch ganz oft schneller und mehr, weshalb ich bei einer neuen Person immer diese Möglichkeiten offline schaffen würde. Mhm. Soll ich zur Zusammenfassung kommen?
Gerne.
Also, Führungskräfte sind nicht immer die Besten. Das haben wir ausschweifend diskutiert, aber nicht in dieser Folge. Nur Mitarbeiter sind auch nicht immer Engelchen, sondern es gibt Verhaltensweisen, die einfach wahnsinnig schwer zu handeln sind als Führungskraft oder auch einfach das Team zerstören können. Und wir haben einige davon genannt. Wir hatten das Thema fehlende Eigenverantwortung, wir hatten Unzuverlässigkeit, wir hatten Unehrlichkeit, das Abweichen von Fremd- und Selbstbild. Also es gibt jede Menge Dinge, die im Team zu Problemen führen. Auch das Thema Opportunismus, also wenn Leute nur mit Ellbogen unterwegs sind. Und das heißt nicht, dass ich als Führungskraft die Person abschreiben muss. Das heißt aber, dass ich eine Aufgabe habe. Und manchmal denken Führungskräfte ja auch, so erlebe ich das, dass sie sagen, oh Gott, warum muss ich das jetzt irgendwie machen? Aber das ist ja im Grunde genau der Job. Also zu schauen, welches Potenzial hat der Mensch, sich zu verändern. Aber auch zu schauen, wie kann ich die Person in das Team integrieren, und das ist Arbeit. Und das heißt aber nicht gleich, dass ich sofort ein klärendes, für alle Seiten unangenehmes Feedbackgespräch initiieren muss, sondern uns beiden war ja wichtig, erstmal die Beweggründe rauszufinden. Gerade wenn Leute woanders herkommen, haben sie andere Prägungen. Sie haben bestimmte Ängste, sie haben bestimmte Verhaltensweisen, die vielleicht beim vorherigen Chef oder Chefin gewertschätzt wurden und die da das normale Arbeiten geprägt haben. Und wenn wir das rausgefunden haben, dann finde ich auch wichtig zu spiegeln, wie kommt es bei mir rüber und was sind meine Erwartungshaltungen, und dann eine Person nicht direkt abzuschreiben, nur weil man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so, wie ich mir das erhofft hatte, sondern dann auch die Zeit zu investieren, zu schauen, kann die Person mit dem Feedback umgehen, kann sie sich verändern. Und vielleicht auch, welche Unterstützung braucht sie, um sich zu verändern? Und dann, wenn man merkt, okay, das funktioniert nicht, weil die Person vielleicht nicht will oder weil sie auch nicht verstanden hat, wie ernst es dir ist, dann eben auch zu schauen, okay, wie geht man jetzt weiter, wie kann man auch einen klaren Anspruch an ein Verhalten formulieren und es dann aber auch mit Konsequenzen verknüpfen, weil das, was ihr eben durchgehen lasst als Führungskraft, das ist auch etwas, das sehr stark die Kultur im Team beeinflusst. Und da ist es super wichtig, dass eben auch alle anderen im Team das Gefühl haben, ihr habt da eine klare Haltung und ihr vertretet die Haltung auch, weil wenn sie das Gefühl haben, dass ihr das nicht macht, dann verringert sich im Grunde auch der Standard und die Performance im ganzen Team, weil alle denken, okay, ja gut, wenn das für Anna okay ist, dass jemand nie seine Aufgaben erledigt, warum mache ich das dann überhaupt? Das heißt, auch da ist es wichtig, dass es nicht nur die eine Person betrifft, was ihr macht oder was ihr nicht macht, sondern immer auch das ganze Team. Und als letztes ist Kündigung auch eine Option. Es sollte nicht das Mittel der Wahl sein, es ist aber etwas, vor dem man sowieso, wenn man merkt, es funktioniert nicht und es ist auch nicht
sofern das deutsche Arbeitsrecht das erlaubt. Ne?
Ja, genau.
Das hängt ja natürlich auch von der Unternehmensgröße ab.
Das ist sehr oft auch eine Herausforderung. Ich habe allerdings auch oft erlebt, dass es, je länger man gewartet hat, eigentlich nur teurer wurde und mehr verbrannte Erde hinterlassen hat. Und man sich am Ende dann ganz oft doch irgendwie getrennt hat. Nur da eben auch jede Menge Kollateralschäden entstanden sind. Und ja, ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht und man kann nicht irgendwie, Gott sei Dank kann man in Deutschland nicht rumlaufen und sagen, okay, du bleibst, du nicht und so weiter. Aber in vielen Unternehmen wird zu wenig in die Richtung gedacht. Und wenn das ganze Team darunter leidet, dann sollte es zumindest auch eine Option sein, die man versucht. Das ist so mein Take auf das Thema Red Flags bei Mitarbeitenden. Und auch wenn wir zum Schluss jetzt viel über Kündigung geredet haben, davor gibt es natürlich ganz, ganz viel. Und das ist mir auch wichtig, auch in den Trainings, die wir geben, dass wir Führungskräfte auch stärken in ihrem Selbstbewusstsein und in dem Methodenkasten, den sie haben. Und vielleicht an der Stelle nochmal ein ganz kurzer Reminder. Im November startet ja unser Executive-Programm, das Michael Trautmann und ich ins Leben gerufen haben und das dann schon in die 9. Runde geht, wo ihr ein Jahr lang von uns begleitet werdet, auch mit Sessions natürlich vor Ort. Also wir sind 4x3 Tage zusammen in Hamburg in einer Gruppe von ganz tollen Menschen. Das weiß ich jetzt schon, weil nämlich 2/3 der Plätze bereits weg sind. Aber es gibt noch Plätze, die frei sind und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn jemand aus unserer Community Lust hat, dabei zu sein. Es geht dabei um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um persönliche Sinnfindung, Stärken, mentale Gesundheit, aber eben auch Führung und den Umgang mit Transformationsprozessen und der Frage, wie man New Work nun wirklich auch in die Praxis oder in das eigene Team bringt. Und auch das Thema gesellschaftliches Engagement kommt nicht zu kurz. Und wenn ich euch damit neugierig gemacht habe, findet ihr weitere Informationen dazu in den Shownotes.
Und ein Folgenthema, das auf jeden Fall auch neugierig macht, ist das der nächsten Woche. Svaltier, du lachst. Ich gebe mir Mühe, zumindest irgendeine Überleitung
hinzubekommen. Ich lächle dich an.
Es gelingt noch nicht so ganz, aber ich gebe mir zumindest Mühe. Und zwar ist das ein sehr, sehr spannendes Thema und ich glaube, das wird eine sehr tiefe Folge. Und zwar geht es nächste Woche um Angst. Und zwar darum, welche Ängste wir haben, woher diese Ängste kommen und wie wir am besten damit umgehen. Da bin ich schon sehr gespannt.
Ich auch. Ich habe Angst.
Ich habe auch Angst. Angst vor der Folge und Angst vor der nächsten Überleitung.
Aber hoffentlich, und jetzt habe ich eine Überleitung aus der Hans-Meiser-Moderationsschule, müssen wir keine Angst haben vor unseren Bewertungen. Denn wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify, Apple oder anderen Podcast-Plattformen 5 Sterne schenkt für den Podcast. Und wir freuen uns natürlich auch über geschriebene Bewertungen. Wenn ich schlecht drauf bin, dann gucke ich da immer rein und bin immer sehr dankbar für das, was ihr uns schreibt. Und genauso freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr bei Spotify oder den Plattformen, wo man kommentieren kann, uns auch direkt Feedback zur Folge gebt. Wir hören uns dann in der nächsten Folge zum Thema Angst. Und ich bin sehr, sehr gespannt darauf, Anna, und wünsche dir und euch eine schöne Woche bis dahin.
Macht's gut. Sag mal, Svante, würdest du sagen, dass du gut Auto fahren kannst?
Nein, gar nicht.
Okay, das ging schnell. Also so gar nicht. Kannst du auch nicht parken?
Ich fahre tatsächlich faktisch gar kein Auto. Ich bin super, super Beifahrer. Aber für mich ist es nichts, was ich gerne tun würde, weil ich zu wenig Vertrauen wirklich auch in andere Autofahrer habe. Ich erschrecke mich total schnell im Straßenverkehr und ich komme ganz gut dadurch, dass ich auch in der Großstadt lebe, ohne durch und freue mich aber, dass Andreas das bei uns, uns in den Urlaub fährt mit dem Auto und ich parallel die nächste Raststätte raussuche.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.